Yoga Stern, dein Podcast für Transformation und spirituelle Weiterentwicklung mit Yoga. Mein Name ist Stefanie Weihrauch und ich habe heute Ann-Sophie Pries zu Gast. Herzlich willkommen.
Dankeschön, Stefanie.
Ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen über das Thema Atmung und Atemtherapie sprechen können, weil Ann-Sophie Pries und ich, wir geben zusammen auch eine 5-tägige, 50-Stunden Atemtherapie-Ausbildung. Es ist für uns beide ein Herzensthema. Und der Atem ist so ein wichtiges Thema für uns beide, dass wir heute ein bisschen näher drauf eingehen möchten. Was kann der Atem bewirken? Warum ist der Atem so wichtig? Und für alle, die im therapeutischen Bereich oder Yoga-Bereich arbeiten, wie kannst du den vielleicht noch mehr für dich und für deine Arbeit nutzen und einsetzen? Weil der Atem ist einfach so wirkungsvoll, dass ich immer wieder ganz begeistert davon bin und davon rede. Vielleicht magst du anfangen, Ann-Sophie, wie du denn zum Thema Atmung und auch Atemtherapie gekommen bist. Wie war denn dein Weg dahin?
Ja, ich danke dir, Stefanie, dass wir jetzt darüber sprechen. Das begeistert mich absolut. Ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht in irgendeinem Monolog hier in Begeisterung verlaufe. Mache ich natürlich nicht. Aber tatsächlich ist mein Weg hin zur Atmung, ich glaube, initial über mein Medizinstudium gekommen, wo man dann mit der Atemphysiologie, ich sag mal zumindest, Ansätze dessen, was mir heute wichtig ist, auch sozusagen in den Vorlesungen mitbekommt. Also da ging es ganz viel darum, eben sowas wie CO2-Toleranz zu verstehen, die verschiedenen Lungenvolumina, was ist sowas wie ein inspiratorisches Reservevolumen, also schlaues Wort für ich kann ja noch tiefer einatmen, nachdem ich bei der Ruheatmung eingeatmet habe. Was ist expiratorisches Reservevolumen? Da kann ich noch stärker ausatmen, als ich es normalerweise in Ruhe tue. Also da hatte ich schon so die ersten Berührungspunkte und habe gemerkt, das ist ja unglaublich, wie sich meine Ruheatmung von einem zum Beispiel vollständig oder einfach tieferen Atemzug allein rein physiologisch unterscheidet. Und als dann meine Begeisterung fürs Yoga auch Dinge wie Pranayama und sozusagen auch längeres Kumbhaka, also längere Atempausen mit einbezogen hat, habe ich gemerkt, wow, das ist ja nicht nur irgendwelche Dinge, die ich messen kann physiologisch, sondern das wirkt ja tief energetisch und vor allen Dingen, das ist meine Begeisterung, ich habe sehr unmittelbar auch die Auswirkung auf die psychoemotionale Ebene erleben können. Und das ist eigentlich das, was ich jetzt sehr, sehr leidenschaftlich verfolge, Atmung zu nutzen, um Brücken zu schlagen. Brücken in den Körper, aber eben Brücken auch in die psychoemotionale Ebene. Deshalb, da hänge ich so fest und bin in der Eigenerkundung und eben auch in der Begleitung, ob das 1:1 ist oder in Gruppen, ganz stark daran interessiert, diese Brücken zu schlagen. Und für mich ist Atmung ist ein Brückenschlagen. Ja, genau.
Ich finde dieses Wort, ne, Brücke und Brücke schlagen, so toll, weil ich finde, das ist das, was ich liebe am Yoga, diese Verbindung von Körper, Geist und Seele. Und der Atem kann auch die Brücke schlagen, im Hier und im Jetzt zu sein oder, ich sag mal, vom Kopf ins Herz zu kommen, vom Denken ins Fühlen zu kommen. Also da kann der Atem auch wirklich wirken. Und ich habe ja Soziologie und Psychologie studiert und von meinem Background interessiert mich beim Atem auch sehr dieser psychologische Hintergrund. Und bei mir ist der Atemweg damit gestartet, dass ich vor über 10 Jahren, 2015 war das, Max Strom erlebt habe in so einem ersten Wochenende und dann habe ich jedes Jahr bei ihm in den letzten 10 Jahren Weiterbildung, Fortbildung, auch seine Priest-to-Heal-Ausbildung gemacht. Also er ist auch wirklich so ein Pranayama-Experte oder beschäftigt sich wirklich sehr, sehr lange und intensiv auch schon mit diesem Thema Atmung. Und von ihm habe ich so viel gelernt, wie kann man den Atem auch therapeutisch bei verschiedenen Zuständen oder auch vielleicht Problemen einsetzen, weil mir aufgefallen ist, hey, wenn ich super arg im Stress bin oder ich habe auch immer wieder Teilnehmerinnen, die mal kurz vorm Burnout oder sehr gestresst sind und merken, oh, ich erlaube mir nicht zu atmen oder ich halte den Atem an oder ich werde kurzatmig und mir ist es auch super aufgefallen in meiner eigenen Praxis, wenn auch wirklich irgendwelche Lebensumstände sind, zum Beispiel jemand in der Familie ist gestorben. Also bei Trauer ist es bei mir sehr, dass es mir wirklich, du merkst es direkt in den Lungen und es zieht sich zusammen und ich werde sehr flach und kurzatmig. Ich hatte das in den letzten Jahren mehrmals, Trauerfälle, und merke einfach diesen Zusammenhang von diesem Emotion Trauer und der Atmung. Und das hat mich dann direkt gecatcht und fasziniert. Und ich habe dann geschaut, okay, wie kann ich das in meine Arbeit als Yogalehrerin integrieren? Und Yoga ist ja auch mit dem Atem verbunden. Also Pranayama, Atmung, ist ein Teil von Yoga. Und bei dir, du hast ja auch den Background noch das Medizinische als Ärztin. Und ich finde aber, das passt wunderbar zusammen. Du hast ja auch die Yogatherapie-Ausbildung und lehrst sie auch an Sophie. Und vielleicht kannst du auch sagen, ob der Atem sich hier unterscheidet in der Yogatherapie, beim Yoga, normale Yoga-Praxis, sage ich mal, wo man klassisch so mal hingeht, und auch aus dem medizinischen Bereich, oder ob das wirklich ineinander fließt. Ja, wie geht es dir damit?
Ja, gerne. Also, die Atmung selber verändert sich nicht, je nachdem, aus welcher Blickrichtung ich komme. Ich beobachte, dass das Spektrum, wie kann ich Atmung einsetzen, das öffnet sich. Also wenn ich jetzt mit einem therapeutischen Verständnis das Ganze betrachte und auch in die Übung gehe, spielt für mich auch immer die Art und Weise, wie Atmung auf mein autonomes Nervensystem wirken kann, das spielt eine zentrale Rolle. Also sprich, welche Atemmuster beispielsweise wirken aktivierend im Nervensystem. Welche Atemmuster kann ich nutzen, um in die Regeneration, in die Heilung, in den Parasympathikus zu finden? Da kommen dann sozusagen so physiologische Basics dazu, die aber schlussendlich, ob ich das dann Yoga-Atmung nenne und zum Beispiel eine Beruhigung durch eine verlängerte Ausatmung oder durch eine leichte Lippenbremse oder vielleicht auch ein sanftes Ujjayi-Atmen herbeiführe, ob ich anfange, eine Rhythmik einzubeziehen und dann einen Zählrhythmus zu bringen, schlussendlich auch dadurch die Ausatmung verlängere, ob ich anfange, auch Asanas einzusetzen, dass sich verschiedene Lufträume besser öffnen können, dass vielleicht auch eine Körperhaltung, in der sowas wie eine kollabierte und dadurch per se mal flache Atmung stattfindet, dass sich das wieder ein Stück weit öffnen kann, dass auch sowas wie Bauchatmung gelingt. Das ist ja für viele absolut mysteriös, diese Bauchatmung irgendwie wieder zu erlernen. Ja, unser Körper kennt die, aber häufig verlernen wir oder es kommen andere Dinge dazu, die dann den Bauch straff halten, oder wir speichern Stress eben im Zwerchfell. Ganz, ganz verschiedene Facetten. Schlussendlich sind aber dann die Art und Weisen, wie wir damit arbeiten, für mich sehr ähnlich. Also nenne ich das Pranayama oder nenne ich das dann parasympathische Atmung oder wie auch immer, das ist eigentlich für mich eher eine Terminologiefrage, und da finde ich das immer spannend, einfach mehrsprachig unterwegs zu sein. Deshalb ist es mir ein Anliegen, wenn wir jetzt auch von Yoga-Therapie sprechen oder auch einem heilenden Ansatz in der Yogastunde, zu sagen, wie kann ich denn das Wissen und die Weisheit der Yogis nutzen und dem zusätzlich sozusagen das Verständnis, was wir einfach jetzt durch die modernen Wissenschaften ja haben, wie kann ich das hinzufügen und ergänzen? Aber dadurch sind die Übungen jetzt nicht per se anders. Ich bin immer wieder erstaunt, sozusagen, was die Yogis in ihrer Erfahrungswissenschaft uns da alles für Perlen mitgegeben haben, wo wir jetzt sozusagen erst hinterher eilen und das Ganze auf physiologischer Ebene wissenschaftlich beschreiben. Aber die Basics, und die sind eben sehr, sehr breit, die finde ich universell. Und das finde ich so klasse, dass ich die immer und an unterschiedlichsten Stellen anwenden kann.
Ja, die tiefe Bauchatmung, diese Ruheatmung, das ist so spannend, dass du sagst, viele können das nicht mehr oder haben es verlernt oder spüren das nicht mehr. Das heißt, viele sind dadurch ja auch in einem Dauerstresszustand und können sich gar nicht mehr so gut regulieren, wo wir schon ein bisschen auch bei den Wirkungen vom Atmen, Atemübungen, Pranayama sind, dass ja eine Wirkung ist, zum Beispiel der tiefen Bauchatmung, der Ruheatmung, dass du super gut zur Ruhe kommst, entspannen kannst und loslassen kannst. Also die tiefe Bauchatmung ist was ich persönlich zum Beispiel jeden Tag übe. Und für mich persönlich, für meine eigene Atempraxis, habe ich auch das Tönen für mich entdeckt. Und zwar gar nicht unbedingt Mantras singen oder überhaupt singen. Ich singe zwar auch gerne, aber tatsächlich dieses vokale Tönen oder die Bienenatmung, dieses Summen, was so einfach ist, was ich schon wirklich im Kinderyoga mit den ganz kleinen Kindern anfange zu üben, einfach summen. Und auch schon mit den Schwangeren, Präpostnatal-Yoga, vor, nach der Geburt, dass sie summen. Weil das Summen hat gleich so eine beruhigende Wirkung, dass das, was du auch gesagt hast, dass es auch so schnell und so effektiv sein kann. Hast du da auch Lieblingsübungen, die du gerne für dich machst oder auch gerne täglich oder regelmäßig anderen lehrst und zeigst?
Ja, absolut. Ich glaube, das haben wir alle. Man hat natürlich, oder ich habe auch Übungen, die ich dann vielleicht sehr leidenschaftlich unterrichte und aber selber einen gewissen Widerstand habe. Ich glaube, das gehört immer dazu. Tatsächlich eine meiner absoluten Lieblingsatemübungen sind Varianten rund um die Wechselatmung. Das ist einfach für mich, also es ist unfassbar, was alles in dieser Übung steckt. Ob ich sie effektiv durchführe, während ich mir ein jeweiliges Nasenloch zuhalte. Es gibt tolle Studien, die zeigen, dass die Wechselatmung einen ähnlichen Effekt hat, wenn ich mir nur vorstelle, dass ich abwechselnd durch die Nasenlöcher atme, wo ich denke, wie genial ist das denn, wenn ich auf dem Weg bin zur Arbeit und sitze im Bus und will jetzt hier nicht anfangen, die Blicke auf mich zu ziehen, weil ich mir Nasenlöcher zuhalte. Dann kann ich mich durch den Fokus auf dieses Links-Rechts-Rechts-Links-Schema in einen ganz ähnlichen physiologischen Zustand atmen, als wenn ich die Nasenlöcher effektiv zuhalte. Also auch so Imaginationsaspekte hinzuzunehmen, finde ich super spannend. Du hast gerade über das Summen ja auch diese Vibrationsebene angesprochen. Das ist ja auch etwas, was dann durch das ganze System sozusagen sich noch besser verbreitet, weil Vibration wird gerade auch über die Faszien in den gesamten Körper geleitet. Und insofern bin ich immer sehr stark daran interessiert, zu sagen, okay, wie kann ich denn meine Aufmerksamkeit, wie kann ich die verankern? Wie kann ich die fokussieren, so dass ich das mit diesem abwechselnden Atemschema spannend finde? Oder zum Beispiel auch zu sagen, ich mache eine sanfte Wechselatmung und gehe in Atempausen, aber nicht mit der Idee, ich halte meine Luft an, sondern was ich ganz gerne anleite, ist so eine Begrifflichkeit wie nicht anhalten, sondern innehalten. Ja, wenn ich an anhalten denke, dann habe ich da so ein, also eher so eine Assoziation mit so einem Druckgefühl, so und dann vielleicht noch eine Bauchpresse dazu. Und wenn ich einen Innehalten mir überlege, da ist mehr so eine Ruhe, da ist eher eine Entspannung mit drin. Und dann zu sagen, ich erkunde jetzt mal mit meiner Aufmerksamkeit diesen Moment, in dem ich weder ein- noch ausatme, diesen Moment der Neutralität, diese Stille, die sich innerlich auch einstellen kann, dann wird für mich die Wechselatmung eine effektive Brücke hin in sowas wie einen Meditationszustand. Und das finde ich auch sehr beeindruckend, eben zu sehen, wie kann Atmung vorbereiten oder auch so einen Zustand wie Ruhe und Aufmerksamkeit, also dieses Gleichgewicht im Nervensystem. Ja, ich bin wach und gleichzeitig entspannt. Wie kann mich Atmung auch in diese Zustände führen? Deshalb ist tatsächlich eines meiner absoluten Highlights, alles rund um die Wechselatmung. Die liebe ich, die Übung.
Ich liebe sie auch. Man kann sie auch ja sowohl mit den Zuhalten als auch visuell anleiten und super, super spannend, diese Wirkungen auch, was es direkt hat, hast du auch wunderbar beschrieben. Jetzt gibt es ja auch noch hier physiologisch, körperlich diese Zusammenhänge, die manchen gar nicht so klar sind, zwischen dem Mund, dem Zwerchfell, dem Beckenboden. Ich unterrichte ja und bilde ja auch im Bereich Prä- und Postnatal-Yoga aus, habe auch regelmäßig jede Woche Frauen in meinem Yogastudio in Wiesbaden, wo ich Kurse gebe für Schwangere und Zurückbildung. Und wir tönen regelmäßig auch Vokale wie das A, das U, was unten öffnet im Beckenboden, ja, wo wir auch mit Mudabandha, mit dem Beckenbodenverschluss, Wurzelverschluss auch die Energie im Körper halten. Und erklärst du oder wie erklärst du denn diesen Zusammenhang auch zwischen Zwerchfell und Beckenboden und warum das wichtig ist, das zu verstehen und wie das alles zusammenhängt und Zusammenarbeit? Vielleicht kannst du das einfach nochmal in deinen Worten für andere nochmal zusammenfassen.
Sehr, sehr gern. Also da gibt's jetzt viel zu sagen. Ich halte mich kurz. Der Aspekt, der mir jetzt gerade wichtig ist, weil wir ja eben auch schon kurz das Thema gesunde Bauchatmung erwähnt hatten, das Zwerchfell und der Beckenboden selber in einer gesunden Atmung, also einer Atmung, die sozusagen dieses ruhige und gesunde Bauchatemmuster unterstützt, schwingen synchron. Das heißt, ich erwarte mir eine Bewegung und im Zwerchfell bedeutet das schlussendlich, dass ich bei einer Einatmung eine Kontraktion habe und dadurch senkt sich mein Zwerchfell sanft nach unten. Das ist im Ruhezustand so in einer Kuppelform gehalten. Und wenn ich eben in die Einatmung gehe, senkt sich das Zwerchfell ab. Und wenn die Bauchdecke weich ist, können die Bauchorgane sanft nach unten geschoben werden und der Bauch wölbt sich so leicht nach außen vor. Das ist die gesunde Atembewegung im Zwerchfell. Dem sollte, ja, das sage ich jetzt im Konjunktiv, weil das ist häufig nicht der Fall, sollte eigentlich die Bewegung im Beckenboden folgen, so dass ich mir das immer so vorstelle wie so ein, also das Bild, was mir dazu kommt, ist wie so eine Qualle, die im Meer sich sozusagen voran bewegt und manchmal etwas mehr in der Hohlform und manchmal in der abgeflachteren Form ist. Und ich stelle mir das immer vor wie so eine parallele Qualle, die sozusagen idealerweise synchron schwingt. Das heißt, auch mein Zwerchfell sollte sich, auch mein Beckenboden sollte sich bei der Einatmung gesunderweise sanft nach außen vorwölben und bei der Ausatmung wieder sanft nach oben innen einziehen. Und wenn das gegeben ist, dass dieses Absinken bei der Einatmung und wieder nach oben aufziehen bei der Ausatmung, dann gelingt sowas wie eine ruhige und eben auch gleichmäßige Bauchatmung häufig wesentlich besser. Und wenn das nicht der Fall ist, ist das eine Variante der paradoxen Atmung, dass die Leute sozusagen gegeneinander atmen, dass sie den Beckenboden anspannen oder vielleicht auch eine Spannung aufrechterhalten bei Ein- und Ausatmung und dieses Mitschwingen gar nicht mehr unbedingt gegeben ist.
Sehr gut. Ich glaube, das hat es schon mal so ein bisschen erklärt und gezeigt. Und du hast ja jetzt auch schon über die Wirkungen gesprochen. Wir haben ja jetzt auch schon über die Bauchatmung, die Ruheatmung, auch die Wechselatmung gesprochen, die ja ein super Ausgleich ist, auch von Yin und Yang, von der linken, rechten Seite, von so ein bisschen, um ins innere Gleichgewicht, in die Balance zu kommen. Jetzt gibt es ja auch noch Atemübungen, die ja was machen, was transformieren. Ja, also dieses, der verbundene Atem ist ja auch in aller Munde, solche Atemsessions zu machen oder auch energetische Atemübungen, wie wir sie aus dem Kundalini-Yoga kennen, die sehr aktivierend sind, die sehr viel ja mit dir machen, dass du gleich merkst, oh, ich bin wach, ja. Was sind da so deine Ansätze und wie kann man das vielleicht auch traumasensibel vermitteln, weil ja auch beim Atmen was passieren kann oder was ausgelöst werden kann?
Absolut. Also du hast die verbundene Atmung angesprochen. Das ist ja ein Stück weit ein Überbegriff. Manchmal nennen wir das auch Breathwork. Ist vielleicht so das Schlagwort, was mittlerweile häufiger genutzt wird. Aber vom Grundsatz her eben die Idee, anders als in der klassischen Yoga-Tradition, wo ja häufig Atempausen eine Rolle spielen, jetzt zu sagen, wir wollen explizit keine Atempausen, sondern nach der Einatmung folgt die Ausatmung, folgt die Einatmung. Und das Ganze durchaus etwas schneller und etwas tiefer, als wir es sonst in Ruhe tun würden, mit entsprechenden Auswirkungen. Was mir dabei ganz wichtig ist, denn tatsächlich, du hast das Wort traumasensibel genutzt, ich nutze das auch sowohl gruppentherapeutisch als natürlich dann auch im 1:1 einzeltherapeutisch, nutze ich die Veränderungen, die durch die verbundene Atmung entstehen, zum Beispiel auch rein physiologisch, also was verändert sich auch an Durchblutungsmustern im Gehirn, wenn ich über einen Zeitraum von 10, 15 Minuten plus in dieser verbundenen Atmung bleibe. Da haben wir einige Informationen dazu und das ist hochinteressant. Nämlich schlussendlich, dass Gehirnareale, die dafür bekannt sind, eben einzuordnen, zu beurteilen, vielleicht auch zu verurteilen. Ja, das würde man übersetzt als das Default Mode Network im Gehirn beschreiben. Ja, die Yogis würden sagen, das ist der Monkey Mind oder manchmal nennt man es auch das Hirnkontrollzentrum. Da gibt's ganz, ganz viele Begriffe für dieselbe Sache. Aber die Idee ist, dass wir die Durchblutungsmuster ein Stück weit verändern, wenn wir eben unsere Atmung mit verändern. Macht ja auch Sinn. Und dass dieser Monkey Mind, der alles ständig kommentiert, wo ganz viel auch der Erlernten, also der habituellen Denkmuster sitzen, ja, wo ich gar nicht mehr drüber nachdenke, mein Kopf denkt sich selber quasi. Diese Areale werden unter dieser verbundenen Atmung weniger stark durchblutet. Ja, das ist natürlich kein Schalter, sondern wie so ein Dimmer. Es wird einfach ein bisschen leiser. Und darüber, wir hatten das am Anfang ja das Brückeschlagen genannt, darüber können dann Dinge wie zum Beispiel emotionale Zustände oder auch Körperempfindungen, die ganze Zeit da waren, aber immer überlagert waren durch diese, ja, Lautstärke, durch diese gedankliche Lautstärke, die können unter Umständen ganz anders wahrgenommen werden und ins Bewusstsein treten. Und darüber ist eine Arbeit auch mit gespeicherten Prozessen, vielleicht auch traumatischen Prozessen möglich, ohne dass es automatisch dann sowas wie einen Flashback, also ich muss nicht in die ursprüngliche Situation, auch nicht gedanklich, muss ich nicht zurückgehen, um das Ganze auflösen zu können, sondern der Körper kommt dann in einen Prozess, in dem eben Atem induziert, eine Neubewertung von vielleicht erlebten, vielleicht auch sehr schmerzhaft erlebten Erinnerungen möglich ist. Also da, ich will da gar nicht zu tief rein, da müsst ihr einfach tatsächlich in unsere Ausbildung kommen, weil wir uns ja auch entschieden haben, Stefanie, zu sagen, wir möchten Platz geben, auch in unserer Atemausbildung für Dinge wie Breathwork, eben auch in einem therapeutischen Kontext, das noch tiefer zu verstehen und natürlich auch zu erleben, was passiert denn, wenn sich eben auch diese Denkmuster, wenn sich die ein Stück weit lockern, wenn der Körper etwas durchlässiger wird. Und da finde ich Atmung einfach eine wahnsinnige Eintrittspforte. Und vielleicht als letzten Satz dazu, was mir ganz wichtig ist, auch in Abgrenzung von anderen Formen des Breathworks, wenn wir das therapeutisch einsetzen oder auch traumasensibel einsetzen, ist es ganz wichtig, diese Atmung nicht zu forcieren. Selbstverständlich ist sie etwas tiefer und auch etwas zügiger, aber es ist nicht die Dampflok und ich gehe auch nicht mit Willenskraft über meine eigenen Grenzen hinaus, sondern der Aspekt der Sicherheit. Ja, fühle ich mich mit dem, was gerade passiert, noch sicher, ist wirklich das allerwichtigste Prinzip, damit diese Vorgänge und Erlebnisse auch wiederum heilsam integriert werden können. Es geht nicht darum, den Körper in die Überforderung zu führen und dann zu gucken, was passiert. Also betont, darum geht es nicht, sondern es geht darum, in einem Zustand der Sicherheit neue Bewusstseinsräume zu erkunden. Und was das jetzt konkret bedeutet, habe ich ein paar Anregungen gegeben, aber dann natürlich braucht es eine vollständige Session und auch die entsprechenden Erklärungen vorab und die Integrationsarbeit im Anschluss.
So wichtig, was du gerade gesagt hast, Ann-Sophie, der Aspekt der Sicherheit, weil das ist genau das, was mir in meiner persönlichen Arbeit als Yogalehrerin, ich bin auch Atemtherapeutin und Yogatherapeutin, so wichtig ist, einen sicheren Raum zu haben, einen sicheren Raum zu halten. Und das ist egal, ob ich das jetzt in einem Yogakurs habe, dass die Teilnehmer in meine, ich sage mal, ganz normalen Yogakurse jede Woche kommen, dass sie sich da auch sicher fühlen und einen sicheren Raum auch Atemübungen machen, vor, während, nach der Yoga-Praxis einfach da einen sicheren Raum haben, aber auch in diesen Sessions, 1:1 Sessions, Coachings, wo es ein bisschen tiefer geht. Da habe ich zum Beispiel in den letzten Jahren einige Klienten gehabt mit Burnout oder auch Depression, Panikattacken, Ängsten, Angstzuständen, wo wir sehr, sehr gut mit verschiedenen Pranayama-Übungen, Atemtechniken arbeiten konnten zur Selbstregulation. Aber auch hier ist es wichtig, also für diejenigen, die so wie wir im Gesundheitsbereich arbeiten, sei es jetzt als Yogalehrerin, Ärztin, Therapeutin, in welchem Bereich auch immer, dieses Sicherheit, einen sicheren Raum halten. Das ist auch wirklich Teil unserer Atemtherapie-Ausbildung, da zu schauen, wie halten wir diese Räume, ja, wie können wir das anleiten und wie gehen wir auch vor, wenn du selber vorhast, im 1:1 zu arbeiten oder auch Workshops zu geben. Wir beide geben ja auch Workshops im Thema Breathwork oder ich auch im Priest to Heal in dieser Atemtechnik von Max Strom, wo ich ausgebildet wurde. Da gebe ich alle paar Monate oder alle paar Wochen, je nachdem, 3-stündige Atemworkshops, wo du aber auch wirklich wieder in einem geschützten Raum bist, in einem sicheren Raum, dass da auch mal Tränen fließen dürfen, dass da auch mal was losgelassen werden kann, dass das Herz erleichtert wird. Also ich finde, das ist wirklich nochmal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und bei der Atemtherapie, die machen wir ja zusammen, wir beide, und bringen beide so unsere unsere Vorerfahrung, unser Wissen, unsere Erfahrung mit und haben uns da auch aufgeteilt in den Themen. Vielleicht für diejenigen, die sich da interessieren und auch mehr dazu erfahren wollen und wissen wollen, würden wir jetzt noch mal ein paar Punkte nennen, was du auch lernen kannst in der Atemtherapie-Ausbildung tatsächlich. Von mir ist es auch dieser psychologische Aspekt, dieser Zusammenhang zwischen Emotionen und Atemübung, aber auch so diese alltägliche Atemübung. Was kannst du tun, um dich zu beruhigen? Was kannst du atmen? Welche Atemübungen für mehr Energie, gegen Müdigkeit oder für besseren Schlaf? Bis hin zu transformierenden Atemübungen, wo du wirklich auch eine Emotion verarbeiten kannst, wie Trauer, was ich vorhin genannt habe, oder wie andere Emotionen, die vielleicht irgendwo noch körperlich festsetzen, die auch wirklich mit dem Atem zu verarbeiten und zu lösen. Und das finde ich auch wundervoll, dass der Atem da auch wieder diese Brücke schlägt. Mir gefällt dieses Wort der Brücke. Danke dafür, Ann-Sophie. Und vielleicht magst du auch noch mal ergänzen, was du für Themen mitbringst und was dir da auch noch mal wichtig ist, diejenigen, die auch wirklich in ihrer Arbeit alltäglich damit mit dem Atem das noch ein bisschen mehr integrieren möchten, was du ihnen mitgeben möchtest.
Ja, sehr gerne. Also ich komme auf jeden Fall mit einem bunten Blumenstrauß, in dem wir eben das Wissen, das klassische Wissen der Yogis in Zusammenhang bringen mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Da werden wir selbstverständlich auch tiefergehend über Atemphysiologie sprechen und also da gibt's so viel zu erzählen, wie dann auch dieses Wissen sozusagen sowohl in Atemübungen, also in Dingen, die wir jetzt nicht per se als Ruheatmung beschreiben können, als auch auf dem Weg hin zu einer gesunden Ruheatmung dienlich sein können. Denn das ist tatsächlich etwas, dieses Thema Ruheatmung, also sprich die Atmung, die mein Körper wählt, wenn ich nicht darüber nachdenke und meine Atmung nicht willentlich beeinflusse, das ist ja ein riesiger Aspekt, der mich auch gesundheitlich in die eine oder in die andere Richtung, der mich emotional in die eine oder in die andere Richtung beeinflusst, ohne dass es mir bewusst klar ist. Und das ist etwas, was ich wirklich regelmäßig auch in meiner Arbeit in der ärztlichen Sprechstunde beobachte, dass wenn es gelingt, durch gezielte Übungen einen Fuß in die Tür zu bekommen, dass sich die Ruheatmung anfängt, positiv zu verändern. Das ist häufig der Durchbruchmoment, wo dann zum Beispiel auch mit einer chronischen Diagnose, mit Themen im Immunsystem, mit Themen der Stressregulation, wo sich dann so richtig was tut. Weil es ist sehr toll, sich 10 Minuten am Tag Zeit zu nehmen für eine Wechselatmung. Aber was ist mit den 23 Stunden und 50 Minuten, in denen ich ja auch atme? Also da werden wir sehr, sehr stark eben diese Atemphysiologie aus den verschiedensten Blickwinkeln heraus analysieren und auch ganz konkret anwenden. Und das, was ich eben schon erzählt hatte zur verbundenen Atmung, zum Breathwork, das ist mir auch ein ganz wichtiges Anliegen. Das bringe ich auch mit in unsere Atemausbildung, nämlich das Verständnis, also sprich, was passiert da eigentlich, das Handling und natürlich auch die Selbsterfahrung und Integration von einer traumasensiblen Breathwork-Erfahrung.
Ja, wenn dich das interessiert und du sagst, hey, ich will mehr darüber erfahren zum Thema Atmung, Atemtherapie, auf der Yogastern-Webseite, verlinken wir auch hier unter dem Podcast, findest du alle Infos zu unserer gemeinsamen Ausbildung und da gibt es natürlich auch noch mehr Ausbildungen, die du erkunden kannst, wenn dich das Thema interessiert. Aber du kannst auch bei Ann-Sophie Priest, da werde ich auch die Webseite verlinken, schauen, sie bietet auch viel zu diesem Thema an und auch viel zum Thema Yoga-Therapie. Wenn du da tiefer einsteigen möchtest, lade ich dich herzlich ein, dich zu informieren. Und wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang weiterreden, weil wir beide dieses Thema lieben und werden ja auch 5 Tage lang in der Ausbildung darüber reden. Aber wir wollten euch heute einfach mal einen kleinen Einblick in diese wunderbare große Welt von Pranayama, von Atmung, Atemtherapie geben und hoffe, du konntest das eine oder andere einfach für dich mitnehmen. Ich danke dir erstmal. Vielen Dank, dass du heute hier warst.
Sehr, sehr gerne. Es war mir eine große Freude. Danke, Stefanie.
Und wenn du zugehört hast und merkst, hey, das ist auch was für meine Freundin oder ich kenne da jemanden, der sollte sich auch mal damit beschäftigen, dann teile gerne die Folge. Du kannst sie auch kommentieren, du kannst eine Bewertung vor dem Podcast dalassen. Da würde ich mich sehr freuen, um einfach diese Themen noch weiter in die Welt hinauszutragen. Alles Liebe, wundervoll, dass du heute zugeschaut hast und bis zum nächsten Mal. Namaste.